Danke für die freundliche Begrüßung. Danke für die Gelegenheit, zu Ihnen sprechen dürfen zu einem Thema, das mich auch angeregt hat, so wie Sie es mir gestellt haben, noch einmal neu nachzudenken von der Unterscheidung der Geister her. Also jetzt nicht einfach nur Dinge zu sagen, die vielleicht doch schon allgemein bekannt sind, sondern sie noch einmal in einem ersten Teil in Beziehung zu setzen. Was bedeuten also die Gründe für den Missbrauch und wie kann man sie in Beziehung setzen zueinander und was bedeutet es, sie jeweils so oder so zueinander in Beziehung zu setzen. Und dann möchte ich im zweiten Teil doch, weil die Unterscheidung der Geister auch eine geistliche und theologische Dimension hat, mich doch der Frage stellen, die mich in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt hat: Was bedeutet denn eigentlich das Einbeziehung der Perspektive von Betroffenen, also von Opfern, für unser Verkündigungssprechen? Und das muss ja ein theologisches Sprechen sein. Also das sind die zwei großen Themenblöcke, also Gründe für den Missbrauch und nochmal unterscheiden, wie sie zueinander in Beziehung zu setzen sind, und Gründe für das Misslingen von Missbrauch dann auch in der Verkündigung, wenn dann die Opferperspektive letztlich sozusagen nicht in der Verkündigung ankommt und zu einem Kriterium der Unterscheidung wird für das, wie ich über die großen Themen des christlichen Glaubens spreche. Ich fange also mit dem ersten Punkt an, die Misstrauensgründe und Unterscheidung der Geister dazu. Die MHG-Studie, hier in Österreich vielleicht nicht ganz so bekannt wie in Deutschland, die im Herbst des letzten Jahres im Auftrag der Bischofskonferenz veröffentlicht wurde. MHG steht für Mannheim, Heidelberg und Gießen, also eine wissenschaftliche Studie, die noch einmal die Zahlen und das empirische Fundament darstellt für das, worüber wir sprechen, soweit es im Hellfeld erreichbar ist, stellt fest, dass es sich beim Missbrauch Minderjähriger, zitiere ich, durch Kleriker nicht nur um das Fehlverhalten Einzelner handelt, sondern dass das Augenmerk auch auf die für die katholische Kirche spezifischen Risiko- und Strukturmerkmale zu richten ist, die sexuellen Missbrauch Minderjähriger begünstigen oder dessen Prävention erschweren. Ich würde an der Stelle gerne sofort ergänzen: Sexueller Missbrauch von Minderjährigen hat immer zwei Aspekte. Das eine ist die Missbrauchstat selbst und das andere ist das Nichtbegreifen oder das Sehen und Schweigen und Vertuschen des Systems. Und beides gehört zum Schmerz der Betroffenen. Einige Absätze weiter formuliert die Missbrauchsstudie, die MHG-Studie: Der sexuelle Missbrauch, ich zitiere, durch katholische Kleriker darf nicht nur als individuelle Problematik einzelner Beschuldigter wahrgenommen werden, die man frühzeitig erkennen oder rechtzeitig aus Risikokonstellationen entfernen muss, Klammer auf, das wäre das klassische naheliegende Präventionsprojekt, potenzielle Täter schnell ertappen, raus und dann haben wir das Problem weg. Also, aber damit ist es eben nicht getan, sondern er muss auch als eine spezifische institutionelle Problematik der katholischen Kirche verstanden werden. Klammer auf, weswegen ja die Reinigungsmetaphorik so falsch ist. Weil in der Reinigungsmetaphorik haben wir immer eine reine Kirche und dann kommt ein Täter von außen, Prävention muss das verhindern und dann ist die Kirche rein. Nein, es ist eben auch ein Problem, das von innen her kommt. Ein institutionelles Problem, das mit Strukturen zu tun hat, die das begünstigen. Und die auch das Nichtsehen begünstigen, wenn von innen her eine faule Frucht wächst. In der öffentlichen Debatte werden die institutionelle Problematik oder auch die Risiko- und Strukturmerkmale oft systemische Zusammenhänge genannt. Und die MHG-Studie bedient sich auch dieses Wortfeldes, wenn sie vom klerikalen System spricht. Ich nehme das zunächst mal als eine beschreibende Formulierung. Und vom hierarchisch-autoritären System, das besonders anfällig sei für Vertuschung. Ich sehe hier drei Dinge, die ich ein bisschen unterscheidend in den Blick nehmen will. Sexueller Missbrauch, das hatte ich gesagt, hat zwei Aspekte und die sind zu unterscheiden und in Beziehung zu setzen. Zum einen die Missbrauchstat selbst, zum anderen das Versagen der Institution, in welcher der Missbrauch stattfindet oder stattfand oder der Täter angehörte und die ihn prägte. Das war meine Schlüsselsituation in den Gesprächen, die ich im Januar 2010 führte, als ich begriff, zwei Mitbrüder sind in den 70er Jahren tätig gewesen als Missbrauchstäter, und bei einem Täter musste ich aus dem schließen, was ich hörte, mindestens 100 Opfer. Und dann stellt sich ja schon die Frage, warum merkt das niemand? Das fängt ja an in der Jesuitenkommunität selbst. Da lebt ein Mitbruder neben mir, 100 Opfer. Hat es da keine Symptomatik gegeben, an der man irgendwas hätte erkennen können? Also das ist eine wirklich bedrängende Frage. Die Institution gab oder gibt den Schutzbedürftigen nicht, auf den diese einen Anspruch haben, weil sie sich ja in den Schutz einer Institution begeben haben. Auch ein theologisches Thema, wie ich finde, Schutz. Sie reagiert mit Unverständnis für die Versuche der Opfer zu sprechen, sie reagiert mit Taubheit, mit Angst um das Ansehen der Institution, in einigen Fällen sogar mit aktiver Vertuschung bis hin zu bewusster Strafvereitlung. Auch das belegt die MHG-Studie. Die Kritik an der MHG-Studie ist natürlich die, dass das alles anonymisiert ist, dass die Verantwortlichen nicht benannt werden. Die Betroffenen berichten, dass der zweite Aspekt des Missbrauchs, nämlich das Versagen der Institution, sie mindestens genauso schmerzt wie der erste Aspekt, nämlich die Tat selbst. Ich begegne vielen Betroffenen, die sogar sagen, ich habe mit den Tätern abgeschlossen, aber mit der Institution nicht. Und das ist eine Anfrage an die Institution. Sie kann sich nicht dann zurückwenden auf die Täter. Bei der Analyse der begünstigenden systemischen Zusammenhänge ist es nicht möglich, diese Faktoren einfach fein säuberlich auf den einen oder den anderen Aspekt zu beziehen. Und das ist ja auch etwas, was typisch ist für Unterscheidung der Geister. Wenn man so eine wunderbare, klare Kasuistik machen könnte, das ist da und das ist da, hier ist die Verantwortung, da ist die Verantwortung, wäre es ja noch einfach. Aber es vermischt sich auf eine ganz schwer zu entwirrende Weise, weil nämlich Verwirrung im Spiel ist. Oder theologisch gesprochen, der Verwirrer, der Diabolos, der Diabalei, der verwirrt. Täter und Verantwortliche müssen natürlich unterschieden werden. Und doch lassen sich die Bedingungsmöglichkeiten ihres Handelns oder Unterlassens nicht völlig voneinander trennen. Zumal beides, das Handeln und das Unterlassen, in der Wirkung beim Opfer ja wieder zusammenkommen. Weswegen man auch als Vertreter der Institution aushalten muss, dass man von Betroffenen Gefühle entgegengebracht bekommt, die eigentlich Tätern gelten. Und es nicht einfach reicht zu sagen, nee, ich bin kein Täter. Ich bin zwar kein Täter, aber die Gefühle hängen ja damit zusammen, dass hier etwas sich verknotet und verwirrt hat in der Geschichte, die von den Opfern auch so wahrgenommen worden ist, und zwar auf eine schmerzliche Weise. Das Verhalten von Tätern und von Institutionsverantwortlichen spielt zusammen, und zwar systemisch zusammen, auch wenn keine Absprache vorliegt. Das wird gar nicht behauptet. Und zwar einfach durch die gemeinsam internalisierten Werte und Sichtweisen. Gerade das macht ja den systemischen Charakter des Zusammenspiels aus und damit auch den Unterschied zum Beispiel zur Mafia. Denn dort wirken ja die Menschen, die dort sind, zusammen mit dem erklärten Ziel, Verbrechen zu begehen. Aber das trifft ja für die Kirche nicht zu. Systemisch bedingtes Zusammenspiel hat immer einen tragischen Aspekt. Das ist auch daran zu erkennen, dass es Verantwortlichen so schwerfällt, nachträglich ihre eigene Verantwortung anzuerkennen. Das ist nachvollziehbar. Und das ist dann wieder auch die Versuchung, gerade weil es so schwer zu erkennen ist, es abzulehnen, hier eine Verantwortung zu tragen. Zumal dann, wenn man in der Generation drauf oder in der dritten Generation dann konfrontiert wird mit den Vorwürfen von Betroffenen. Die MHG-Studie beschreibt das Zusammenspiel am Beispiel des Klerikalismus. Und darunter versteht sie eine Haltung, die in der Personen, die geweiht sind, so formuliert sie, nicht geweihte Personen zu dominieren trachtet. Die theologische Begründung der Priesterweihe dient dann ganz im Sinne der Unterscheidung der Geister, also unter dem Anschein des Guten, ideologisch instrumentalisiert, zur Legitimation von Dominanzansprüchen und Dominanzverhalten. Bei Kirchenverantwortlichen kann dann der Klerikalismus dazu führen, den Täter mehr als Bedrohung des Ansehens des klerikalen Systems zu sehen, denn als Bedrohung der Schutzbefohlenen. Und auch da spielt es ja wieder so zusammen, dass es anfällig ist für diese Verwirrung, weil ja der Täter tatsächlich mit dem, was er tut, auch eine Bedrohung für das Ansehen der Institution ist, fixiert sich der Blick auf diese Angst und diese Bedrohung und dann wird die andere, viel grundlegendere Bedrohung gar nicht mehr gesehen. Und das ist ja diese Blickverwirrung, die entsteht, wenn eben nicht die Geister, das heißt die inneren Reaktionen, die Gefühle auf das, was mir begegnet, noch einmal differenziert werden. Natürlich stimmt es, der Täter schadet der Institution, gar keine Frage. Nur, das ist lange nicht der schlimmste Schaden. Der schlimmste Schaden ist der für die Schutzbefohlenen. Opfer erfahren dann zusätzlich zur Tat der Täter, dass ihre Meldung wegen der gefühlten Bedrohlichkeit von den Kirchenverantwortlichen zurückgewiesen wird. Oder die Aufklärung bleibt bestenfalls in den Kinderschuhen stecken und führt zu Versetzungs- und Sanktionierungspraktiken, die mehr dem Schutz der Institution dienen als den Anliegen der Opfer oder gar der angemessenen Sanktionierung der Täter. Wenn die Taten der Täter dann doch öffentlich werden, wie es nach 2010 dann in Deutschland geschah, Österreich hatte einen längeren Vorlauf, gerade auch Wien, durch Kardinal Gröhr, was glaube ich auch einer der Gründe ist für die starke Rolle, die dann Kardinal Schönborn 2010 spielte, dann bricht dieses Muster der Verwechslung und damit auch der Verwechslung der Gefühle und der Prioritäten in verwirrender Weise neu in der Institution auf, in dem Moment, wo dann der Täter oder die Taten bekannt werden. Mir berichtete ein Betroffener kürzlich, wie ein Bischof nach Kenntnisnahme eines Missbrauchs durch einen Kleriker in Tränen ausbrach und rief: Was tut dieser Priester mir an? Im Schmerz, der Schmerz ist ja real. Ich darf den ja nicht abstreiten. Das ist ja ganz klar, dass es ein wahnsinniger Schmerz ist. Nur, wenn man in dem Schmerz stecken bleibt, in diesem Schmerz stecken bleibt, kommt man gar nicht an den viel, viel tieferen Schmerz. Im Schmerz definiert sich, und das ist dann die nächste Versuchung, definiert sich der Bischof und damit auch die Kirche als Opfer. Das mag dann in der ersten Reaktion nachvollziehbar sein, weil auch ein narzisstischer Schmerz ein Schmerz ist. Das wird aber systemisch falsch, wenn der Schmerz sich zum beherrschenden Opfergefühl in der Institution verfestigt. Und dann wird das eigentliche Leid der Opfer Nebensache. Und da ist dann wieder die Verwirrung komplett. Auch lautstarke Solidarisierung von Systemrepräsentanten mit Opfern kann dann so zu einer getarnten Form von Selbstmitleid werden. Man kann Opfern auch mit Empathie begegnen, ohne aus der verantwortlichen Position auszusteigen, die systemisch gesehen zur Täterseite gehört. Deswegen hat es meines Erachtens auch wenig mit Empathie mit Opfern zu tun, wenn Kirchenverantwortliche maximale Verurteilungssprache gegen Täter im Munde führen. Ich finde diese Sprache, man muss ausmerzen, rausschmeißen, reinigen, putzen, und das ist diese Vernichtungssprache gegenüber Tätern, das ist eine, die basiert auf einer geistlichen Verwechslung. Nämlich sozusagen sich als Kirche, die Opfer ist, mit den Opfern des Missbrauchs solidarisieren gegen die Täter. Aber was das Entscheidende, was dann weggeht, ist, dass die Opfer die Institution gar nicht mehr als Gegenüber haben. Sondern dann treten betroffene Personen zu Verantwortlichen der Institution und dann sagen die, ja, ich bin doch auch Opfer. Und dann sind sie aus der Verantwortung raus. Das Zusammenspiel im sogenannten klerikalen System, wie es die MHG-Studie nennt, geht über das Zusammenspiel zwischen Tätern und Verantwortlichen natürlich hinaus. Denn Klerikalismus ist nicht nur ein Problem von Klerikern. Betroffene berichten, wie sie als Kinder versuchten, bei ihren Eltern vorzusprechen, und sie hörten, ein Priester tut so etwas nicht. Oder so spricht man nicht über einen Priester. Der Missbrauch fordert nicht nur Kleriker heraus, theologische Legitimationsfiguren von priesterlicher Vollmacht oder überhaupt die Sprache über das Leitungsamt in der Kirche einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, sondern die ganze Kirche. Da ist eben auch eine Verwirrung zu durchschauen. Mein zweiter Gedanke zu diesem Punkt 1 eine weitere Unterscheidung, nämlich die spezifische Risiko- und Strukturmerkmale, wie sie in der MHG-Studie und in der öffentlichen Debatte benannt werden, also Klerikalismus, Sexualmoral, Abwertung von Homosexualität, Zölibat, das sind alles Themen, die in der MHG-Studie benannt werden, sind indirekte, nicht direkte Ursachen von Missbrauch. Oft ist in oberflächlich geführten Debatten vorausgesetzt, es bräuchten nur einige Veränderungen an den kirchlichen Strukturen vorgenommen zu werden und die Zahl der Missbräuche würde sofort sinken. Das muss aber nicht so sein. Begünstigende systemische Faktoren sind eben keine direkten Ursachen. Vielmehr ist eben hier zu unterscheiden, sonst verwechseln wir das Ganze nur und dann gehen dieselben Missbrauchsintelligenzen und Verwechslungen in anderen Strukturen weiter. Es ist eben hier zu unterscheiden. Es kommt noch etwas hinzu, ich mache es mal am Beispiel der Familie deutlich. Man kann aus der Tatsache, dass besondere physische Nähe als begünstigender systemischer Faktor für Missbrauch zur Familie eben dazugehört, nicht schließen, dass es weniger Missbrauch in Familie gibt, wenn die physische Nähe zwischen Eltern und Kindern verboten würde. Das geschieht ja in Erziehungsdiktaturen zum Beispiel. Da werden Kinder ganz schnell den Familien entfremdet. Da werden Kinder vor Familien geschützt. Und selbst wenn es dann weniger Missbrauch in Familien gäbe, rein theoretisch, wäre noch lange nicht gesagt, dass er dann nicht andernorts stattfindet, also quasi verlagert würde. Das ist auch eine interessante Geschichte, dass erst nach 2010 in Deutschland die Opfer von sexuellem Missbrauch in den Heimen der DDR angefangen haben zu sprechen und auch erst da anerkannt worden sind. Das war vorher nicht der Fall. Sexueller Missbrauch findet eben immer in Systemen statt, weil Menschen eben immer in Systemen leben, gerade in solchen, in denen Vertrauensbeziehungen in Kombination mit Machtasymmetrien grundlegend sind. Und das verändert sich auch nicht zum angeblich Besseren, wenn faktisch existierende, also unvermeidliche und sinnvolle Machtgefälle dieser Art, also zwischen Eltern und Kindern, zwischen Erziehern und Jugendlichen, zwischen Ärzten und Patienten, zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Seelsorgern und Seelen, zwischen Präsidenten und Praktikantinnen, zwischen Regisseuren und Schauspielern. Also wenn hinter diesen sinnvollen Machtgefällen, die es ja gibt, letztlich, wenn die hinter einer egalitären Rhetorik versteckt werden, aber dann hinter der egalitären Rhetorik weiter existieren und nicht natürlich wirken. Das war ja die Falle, in der die Reformpädagogik in der Odenwaldschule stand. Hinter egalitärer Rhetorik findet Missbrauch statt, weil die egalitäre Rhetorik, und da sind wir wieder bei dem Thema Unterscheidung der Geister, ein Verschleierungsvorgang ist, der real existierende Machtverhältnisse verschleiert. Also der Abbau von Machtstrukturen allein reicht nicht, um Machtmissbrauch zu verhindern. Weil es nämlich unvermeidliche Machtstrukturen gibt, wie die genannten. Ein Patient vertraut sich eben seinem Arzt an, geht gar nicht anders. Es gibt keinen Missbrauch ohne System, in dem er stattfindet. Und es gibt kein System, bei dem sich kein einziges Merkmal nachträglich als begünstigend für den Missbrauch und dessen Vertuschung, also als nicht begünstigend erweisen würde. Eine Beschreibung spezifischer Risiko- und Strukturmerkmale dient also zunächst einmal nur, in Anführungsstrichen, der erhöhten Wachsamkeit. Die Bemühungen der katholischen Kirche um eine Kultur der Achtsamkeit führen dann allerdings auch zu strukturellen Veränderungen, die für einen Kulturwandel im Sinne einer größeren Achtsamkeit förderlich sind. Also Fort- und Weiterbildung von kirchlichem Personal, Präventionsordnungen, neue Richtlinien, Entwicklung des Beschwerdemanagements, Kooperation mit externen Partnern und so weiter und so fort. Und in das Mark der monarchisch-hierarchischen Struktur führen dann natürlich auch Forderungen nach einer innerkirchlich unabhängigen Gerichtsbarkeit. Denn die monarchische Leitungsstruktur ist überfordert, wenn es um die Beschwerde des Machtmissbrauchs geht. Das kann ich schon vom hierarchischen System Schule sagen. Wenn ich als Schulleiter konfrontiert werde mit einer Bezichtigung eines Kollegen, stehe ich in einem so gewaltigen Konflikt, dass ich einfach eine unabhängige Instanz brauche, um ihn überhaupt angemessen daran herangehen zu können. Der Klerus bildet, es gibt noch einen Punkt mehr, den ich hier nennen möchte, der für die katholische Kirche relevant ist. Ich nehme mal die Tatsache des Männerbündischen im Klerus. Unter Männerbund verstehe ich nicht eine homosoziale Konstellation, also dass man mal gerne unter Männern Skat spielt oder dass Frauen mal gerne untereinander über Männer sprechen, in Abwesenheit von Männern und umgekehrt. Das ist, aber wenn das verbunden ist mit der Ermöglichung des Zugangs zu Macht und Verantwortung, dann kriegt es einen bündischen Charakter. Der bündische Charakter hat immer einen elitärenden Aspekt. Nun ist das Elitäre auch nicht in sich etwas Schlimmes und Böses, sondern das Elitäre selbstverständlich bedankt sich ja einer besonders verantwortungsvollen Aufgabe, mit der die Verantwortung oder die Machtposition verbunden ist. Also Beamte waren ursprünglich als Eliten gedacht. Ich denke, in Österreich sind sie es immer noch. Ja. Ebenso wie das Militär oder andere Gruppen mit herausragenden, mehr als gewöhnlichen Einsatz fordernden Aufgaben für die Gesellschaft. Und Eliten sind dann natürlich immer tendenziell attraktiv für den, wie das die MHG-Studie nennt, narzisstisch-soziopathischen Typ. Und dann haben sie auch mehr zu verlieren, wenn ihr Image beschädigt wird. Und das ist jetzt wirklich zunächst mal beschreibend gemeint. Der Klerus bildet innerhalb der Kirche eben eine solche Elite. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn gerade der Klerus das zurückweist für sich. Stimmt doch nicht, sondern von der Struktur her hat es eine klare elitäre Struktur. Und damit ist der Klerus im qualifizierten Sinne des Wortes eine männerbündisch aufgestellte Elite und nicht bloß eine homosoziale Gruppe, die aufgrund gegenseitiger Sympathie oder anderer zufälliger Faktoren zustande kommt. Und den hervorgehobenen Status verdankt dieser Bund einer nach kirchlichem Verständnis höchst anspruchsvollen und verantwortungsvollen Aufgabe. Und ich erwarte das auch von einem Kleriker, dass er das so sieht, dass seine Aufgabe verantwortungsvoll ist. Elitäre Gruppen und Milieus verbindet ein besonders anspruchsvoller Loyalitätskodex. Auch das ist ganz schlüssig. In männerbündischen Kontexten ist dieser Loyalitätskodex männlich geprägt. Das darf ich übrigens alltäglich im Internat leben, was das bedeutet. Auch in den Bundeswehrkasernen mit den dortigen Missbrauchsstrukturen, die aufgedeckt wurden in den letzten Jahren. Wenn Mitglieder aus den eigenen Reihen beschuldigt werden, das gilt besonders für männerbündische Strukturen, schließen sich die Reihen fest um das beschuldigte Mitglied. Die beschuldigende Person wird beschuldigt und bekämpft. In der Fachsprache blame the victim. Oder blame the assistant. Der Verräter in den eigenen Reihen, der dem Opfer zur Seite springt, wird ausgestoßen. Und sollte sich die Beschuldigung doch als wahr erweisen, dann gilt die primäre Fürsorge den Tätern, nicht den Opfern. Das gehört mit zur Loyalität als Grundgefühl. Alle diese Muster finden wir in den Berichten über den Umgang mit Beschuldigungen gegenüber Klerikern und auch im Umgang mit überführten Tätern wieder. Ja, folgt also aus alledem, und jetzt bin ich wieder bei meiner Grundunterscheidung zwischen direkter und indirekter Ursache, folgt aus alledem zwangsläufig, dass das Weiheamt aus Präventionsgründen für Frauen geöffnet werden soll. Wäre die männerbündische Struktur also doch eine direkte Ursache, die Missbrauch und dessen Vertuschung begünstigt? Ich glaube, da ist etwas Wahres dran, aber auch da ist es sehr notwendig, meines Erachtens wieder zu unterscheiden. Ich sehe nicht eine unmittelbare Zwangsläufigkeit, selbst wenn positive Effekte denkbar sind. Vor allem aber aus einem Grund. Es gibt andere Gründe, die Zulassung von Frauen zum Priesteramt zu befürworten. Sie sind dem Präventionsanliegen vorgelagert. Also zum Beispiel die gleiche Würde von Mann und Frau, Galater 3,28, die Offenheit Jesu für Frauen und Männer in seinem Jüngerkreis und anderes mehr. Eine präventionsfixierte Sicht auf die Frage nach der Frauenordination verdeckt diese tieferen und nicht an Präventionszwecken orientierten Gründe. Gegenteil, ich kriege oft die Rückmeldung, gerade von Frauen, dass sie wollen jetzt hier nicht das Mittel sein, um um zu verhindern, dass Männer übergriffig werden. Das ist eine Instrumentalisierung der Frauen wiederum. Und die Frauenfrage geht viel tiefer als eine reine Präventionsfrage. Sie hat aber auch einen präventiven Aspekt. Und hier ist wieder die Unterscheidung angesagt in der Art und Weise, wie wir argumentieren. Wir können nicht einfach nur die ganze Theologie jetzt anfangen und die ganze kirchliche Ordnung vom Präventionsanliegen her zu denken. Dann verschweigen wir die viel, viel tieferen und naheliegeren und positiven Gründe. Es mag wahrscheinlich sein, dass die Öffnung des Männerbundes positive Effekte auf die Gewaltprävention hat. Aber es ist dem Anliegen der Prävention letztlich mehr gedient, wenn sich die Kollateraleffekte, die präventiv wirken, einer tiefergehenden Veränderung verdanken, die nicht bloß von Verhinderungslogik geprägt ist. Unterscheidung zwischen direkten Ursachen und systemischen Faktoren ist eben auch angebracht, um die Formel vom Missbrauch des Missbrauchs besser verstehen zu können. Das ist ja der große Vorwurf, dass mit der strukturellen Prävention der Missbrauch instrumentalisiert wird, um eine kirchenpolitische Agenda voranzubringen. Wenn systemische Kontexte mit direkten Ursachen verwechselt werden, ist die Flanke offen für den Missbrauch des Missbrauchs. Das stimmt. Schutz wird nicht verbessert, wenn direkte Ursache-Wirkungsverhältnisse behauptet werden, die so nicht bestehen. Daraus folgt allerdings nicht, dass systemisch begünstigende Faktoren nicht so gewichtig sein können, dass ein positiver Kollateraleffekt für die Prävention mit gutem Recht vermutet werden kann. Und hier kann dann die Formel vom Missbrauch des Missbrauchs zum Totschlagargument werden, um die notwendige Debatte abzuwürgen und eine Entscheidung zu blockieren. Man könnte es auch so rum sagen, das Sichtbarwerden von Missbrauch ist ein Anlass, Fragestellungen nochmal in den Blick zu nehmen, die ja nicht erst durch den Missbrauch zu fragen werden, die aber im Zusammenhang stehen, der nicht ein direkter Zusammenhang ist, aber eben ein systemischer. Und deswegen ist, um eine Klarheit in dieser Debatte zu bekommen, die Unterscheidung zwischen direkten und systemischen Ursachen so elementar. Ich sehe die Zeitrand. Ich verspreche auch, dass ich im Zeitrahmen bleiben werde. Mein dritter Unterpunkt zu diesem ersten Block, der an einiger grundlegende Unterscheidungen. Ich nenne diesen Punkt, der böse Feind der menschlichen Seele, würde Ignatius sagen, lenkt immer gerne ab. Er sagt, da ist der Feind. Und dann schauen alle drauf und dann ist man da was ganz anderem gelandet. Als das Ausmaß von sexuellem Missbrauch in den USA in den 90er Jahren sichtbar wurde, reagierte die Kirchenleitung zunächst mit zwei Aussagen, die bis heute in katholischen Kreisen zu vernehmen sind. Erstens, wenn sich alle an die kirchliche Sexualmoral halten würden, gäbe es keinen Missbrauch. Ja, das ist die, wir befinden uns in einer Auseinandersetzung, die Deutung. Das ist die erste Behauptung. Die zweite Behauptung, wenn es keine homosexuellen Kleriker gäbe, gäbe es weniger Missbrauch. Das sind die zwei Grundannahmen, mit denen in den 90er Jahren das Thema des Missbrauchs politisch angegangen worden ist in der Kirche. Beide Aussagen sind, so meine ich, Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Sie lenken ab, aber auf erhellende Weise. Und deswegen lohnt es sich, da genauer hinzugucken, statt bloß abzuwehren, weil sie etwas sichtbar machen. Wenn derjenige, der ruft, haltet den Dieb, mich auf den Dieb lenkt, der nicht der Dieb ist, dann könnte gerade derjenige, der ruft, der Dieb sein und sie mich deswegen auf den Dieb lenken, weil er der Dieb ist. Da sind wir wieder bei der Unterscheidungsregel. Sie lenken ab, eben aber auf erhellende Weise, denn sie richten den Blick auf tatsächlich zwei sehr systemrelevante Themenbereiche, nämlich kirchliche Sexualmoral im Allgemeinen und Verhältnis zur Homosexualität im Besonderen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil als ich 2010 von einem Tag auf den anderen plötzlich vor der Berliner Hauptstadtpresse stand, waren mir natürlich die Sätze aus Rom im Ohr. Und ich wusste ganz genau, irgendwann kommt die Frage nach der Homosexualität. Aber wer stellt das Thema? Nicht der Frager stellt das Thema, sondern die kirchliche Hierarchie in der Art und Weise, wie sie an das Missbrauchsthema rangeht, stellt ja selbst das Thema. Und deswegen muss man es dann aufgreifen. Sexueller Missbrauch ist, das wäre die erste Klärung, die wichtig ist, ist kein Verstoß gegen die kirchliche Sexualmoral bzw. gegen das sechste Gebot. Vielmehr geht es um sexualisierte Gewaltakte in einer Nahbeziehung, in einer Vertrauensbeziehung. Also um eine Verletzung einer Beziehung, die durch ein Machtgefälle gekennzeichnet ist. Es geht also um Machtmissbrauch. Es gibt ja auch den nicht sexualisierten Machtmissbrauch. Der Machtmissbrauch ist das Schlimme. Und das Ablenken auf die Sexualität lenkt vom Eigentlichen ab, nämlich von dem Machtthema. Im Falle des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker kommt dann das geistliche und das religiöse Element hinzu. Deswegen meine ich und schlage ich vor, dass der sexuelle Missbrauch in geistlichen Beziehungen, also in seelsorglichen Beziehungen durch Kleriker, nicht definiert wird vom sechsten Gebot her, sondern vom zweiten Gebot her. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das ist der Verstoß. Gegen dieses Gebot verstößt der sexualisierte Machtmissbrauch in seelsorglichen Beziehungen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, um Nähe zu Schutzbefohlenen zu erwerben und dann für deine Zwecke zu instrumentalisieren, um sie zu dominieren. Die Fixierung auf den sexuellen Aspekt des Machtmissbrauchs ist meines Erachtens wiederum symptomatisch für eine Kultur in der katholischen Kirche, die auf Sexualität fixiert ist. Oder man müsste genau sagen, auf Genitalität fixiert ist. Und sie führt dazu, dass Kirchenverantwortliche sexuellen Missbrauch durch Kleriker als Bruch des Zölibates beurteilten und entsprechend dann natürlich bona fide unangemessen reagierten, weil sie tatsächlich dachten, dass es in Anführungsstrichen nur ein Verstoß gegen die kirchliche Sexualmoral sei. Ermahnungen, Therapien, auch interessant, dass man immer sofort mit Therapien darauf reagierte, statt disziplinarisch oder anschließend Versetzungen. Täter verstanden und verstehen manchmal bis heute nicht, was sie bei den Opfern anrichteten. Das ist ein riesiges Problem. Sie verstehen es tatsächlich nicht. Gerade auch hier liegt da wieder eine Verantwortung der Institution und die auch eine Verantwortung ist gegenüber den Tätern, nämlich eine Mitverantwortung für das Täterwerden der Täter dadurch, dass sie in einem System aufgewachsen sind, das klerikal genital fixiert ist in der Bewertung und Predigt und Verkündigung von Sexualität. Wenn zum Beispiel ein Kardinal auf öffentlichen Empfängen Seminaristen im Genitalbereich streichelt, darf man davon ausgehen, dass er nicht begreift, was er tut. Wie kürzlich wieder in Paris geschehen. Kann man auf der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz nachlesen. Sexuelle Enthaltsamkeit kann die Fixierung fördern. Zumal dann, wenn die persönliche Sexualität nicht integriert ist. Und das zeigt sich meines Erachtens in einem ausladenden, meist von Klerikern verfassten Schrifttum über alle möglichen Detailfragen gelebter Sexualität. Ich habe das selbst als Jugendlicher erlebt. Ich war Schüler des Aloysius-Kollegs in Bonn, Bad Godesberg, und wir wurden immer eingeladen zu Besinnungstagen in der Mittelstufe, Vortragsexerzitien von Pater Pereira, das kann man alles nachlesen. Und ich habe mal später die Referate, die er uns gehalten hat, nochmal nachgelesen. Da steht zum Beispiel drin, an einigen Tagen wurden, ein Mitschüler, der mir dann in seinem Lebensbericht schrieb, wie er das damals erlebt hat. An einigen Tagen wurden Jungen und Mädchen getrennt und es gab Sexualunterricht, damals wohl anders benannt. Dieser bestand weitgehend aus der Einschärfung zum sechsten Gebot. Einer der beiden Patres machte uns sehr eindringlich klar, wie wir uns bei auftauchenden Versuchungen zu verhalten hätten. Ist auch interessant, auch hier wie eine theologische Frage, ist das eine Versuchung? Oder was ist denn eigentlich eine Versuchung, wenn wir von der Unterscheidung der Geister sprechen? Ja, wie wir uns bei auftauchenden Versuchungen zu verhalten hätten, wenn wir keine schwere Sünde begehen wollten. Da ich noch nicht wusste, was genau er da meinte und gut katholisch erzogen war, passte ich gut auf. Denn natürlich wollte ich in Zukunft keine schwere Sünde begehen. Die Sünde wurde uns beschrieben als Unkeuschheit in Gedanken, Worten und Werken. Der Bereich dieser Versuchungen wurde uns so negativ und sündhaft dargestellt, dass sich die Angst vor diesen Sünden bei mir eingeprägt hat. An konkrete Hilfestellungen des Paters erinnere ich mich noch heute. Nehmt eure Hände, an Jungens gerichtet, sofort aus der Hosentasche, wenn ihr dort etwas spürt. Schaut sofort weg und geht schnell vorbei, wenn ein Filmplakat mit einer sündigen Frau euch in Versuchung führen will. Wenn ihr unkeusche Gedanken zu einem Mädchen oder einer Frau habt, denkt sofort an etwas anderes. Uns wurde dann auch am Ende empfohlen, darüber nachzudenken, ob wir Priester werden sollten. Ja, das ist von einem Betroffenen von Missbrauch, 30 Jahre später mir geschrieben. Und das ist internalisiert. Und man muss sehen, was das bedeutet. Das reicht es auch nicht zu sagen, das war in den 60er Jahren, sind wir schon lange drüber hinweg. Ich habe, hier sitzen ältere Mitbrüder von mir, die mich ausgebildet haben, das Glück gehabt, eine viel freiere Ausbildung genießen zu dürfen, aber das ist ja lange nicht gesamtkirchlich der Fall. Das sind ja ganz tiefe Dinge, die hier sitzen. Heute würde ich sagen, ich habe Glück gehabt, ich bin während dieser Besinnungstage tief eingeschlafen. Der liebe Gott hat mich davor bewahrt, das ernst nehmen, aber das sind Muster, die sitzen, ein Leben lang. Es ist nicht leicht, sich davon zu lösen. Ja, und so werden dann Katholiken auf eine Sexualmoral geeicht, die von den allermeisten Katholiken nicht gelebt wird, nicht gelebt werden kann und die sie dann in ein Doppelleben hineinzieht, das dann von außen als typisch katholisch angesehen wird. Und in Doppellebensstrukturen ist es ganz schwer, das, was ist, auszusprechen. Karrieren im Klerus hängen seit Johannes Paul II. Explizit von der Bereitschaft ab, die Grundlagen dieser Sexualmoral, denn es ist schon die Masturbation schwere Sünde und es ist kein qualitativer Unterschied zwischen einer Masturbation und einem Gang in den Puff nach der katholischen Sexualmoral. Es gibt nur eine legitime Sexualität, das ist die, wie sie in der Enzyklika Humanae Vitae beschrieben wird. Alles andere ist schwere Sünde. So. Und die Grundlagen dieser Sexualmoral muss jeder Priester dazu verpflichten, der sich proaktiv predigen und vertreten. Das ist eine der Voraussetzungen für die Zulassung zur Priesterweihe. Je mehr jedenfalls über Sexualität im Allgemeinen gesprochen und je hermetischer über sie zugleich wegen der Fixierung geschwiegen wird, umso weniger wird das eigentliche Thema des sexuellen Missbrauchs als solches erkannt, was es ist, nämlich Machtmissbrauch. Und umso mehr redet man im klerikalen System am Problem vorbei, wenn es dann doch an die Aufarbeitung gehen muss. Und der Versucher dreht sich das Däumchen und lacht darüber. Screwtape lässt grüßen. Wo nicht über Macht reflektiert wird, bleiben die Bedingungen für die Täter günstig. Auch das Versagen von Kirchenverantwortlichen im Umgang mit Tätern ist dann vorprogrammiert. Und besonders spezifisch klerikal und symptomatisch ist die Fixierung auf die Homosexualität. Das bestätigt die MHG-Studie. Es gibt ein deutliches, so sagt sie, überwiegend männlicher von sexuellem Missbrauch betroffener Kinder und Jugendlicher durch Kleriker in der katholischen Kirche. Zitat Ende. Nur, die Deutung dieses Befundes ist innerkirchlich sehr umstritten. Der Befund wird nicht bezweifelt. Mit Blick auf den Klerus lassen sich folgende Aussagen machen. Die Maßgabe der Kirche, dass Männer mit tief verwurzelten homosexuellen Neigungen, wie es heißt, nicht zur Priesterweihe zugelassen sind, verhindert ja keineswegs, dass homosexuelle Männer zu Priestern geweiht werden. Ich saß mal in einem Gespräch mit Kardinal Stetzinski, der Nachfolger von Kardinal Meissner in der Diözese Berlin, zusammen und hörte folgende Geschichte, dass es zu einem Streit zwischen Stetzinski und Meissner an der Bischofskonferenz kam. Es wurde im Berliner Klerus kolportiert. Und dann hat Kardinal Meissner gesagt, unter meine weihenden Hände kommt kein homosexueller Mann. Und dann ist Kardinal Stetzinski aufgesprungen und hat gesagt, ja, woher habe ich denn dann die ganzen homosexuellen Priester in meiner Diözese? Es ist ja eine unglaubliche Naivität zu meinen, dass man durch die Bestimmung verhindern könnte, dass weniger homosexuelle Männer sich tatsächlich zur Priester weihen lassen. Zugleich ist aber mit dieser Regelung ein innerklerikales Tabu aufgerichtet. Um nicht zurückgewiesen zu werden, verschweigen homosexuelle Männer ihre Orientierung vor der Weihe. Wenn sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits der Orientierung bewusst sind, was nicht immer der Fall ist. Nach der Weihe sprechen sie nicht über ihre Orientierung, um sich nicht disziplinarisch zu gefährden. Das fördert wiederum das Schweigen über Sexualität im gesamten Klerus, bei homo- wie bei heterosexuellen Klerikern. Und zwar nicht ein Schweigen über die Sexualmoral, über die kann man stundenlang debattieren in Klerikerkreisen, sondern über das eigene Verhältnis zur eigenen Sexualität, über das kann man nicht sprechen. Und das ist keine gute Bedingung für die persönliche psychosexuelle Reifung im Klerus, sondern es ist ein Risikofaktor, der regressiv, den Typ des regressiv unreifen Täters, wie ihn die MHG-Studie nennt, anzieht. Ich finde das unmittelbar einleuchtend. Und hier kommt meines Erachtens dann der Zölibat ins Spiel. Er ist ja ebenso wenig wie die anderen systemischen Faktoren eine direkte Ursache von Missbrauch, sonst müsste ich ja sofort heiraten. Risikofaktor ist er allerdings unter den Bedingungen, die durch die katholische Sexualmoral im Allgemeinen und die Zulassungsbedingungen zur Priesterweihe im Besonderen gegeben sind. Ein junger Mann, der entsprechend der katholischen Moral seine sexuelle Orientierung oder überhaupt sein sexuelles Begehren als sündig erlebt, wird sich vielleicht gerade deswegen zur zölibatären Lebensform hingezogen fühlen. Er wird dann auch wenig Interesse an Ausbildungsabschnitten haben, in denen es um die eigene psychosexuelle Reifung geht. Und schließlich wird er sich im Fall der Fälle umso enthusiastischer mit der katholischen Sexualmoral identifizieren, je mehr gerade sie ein wichtiger biografischer Auslöser seiner Aufmerksamkeit für den Weg des Priestertums war. Mit dem positiven Sinn von Zölibat und des Himmelreiches willen hat das dann aber nicht mehr viel zu tun, sondern gar nichts. Und zu dem regressiv unreifen Typ des Täters gehören natürlich dann auch heterosexuelle Täter. Es ist von keinem jungen katholischen Mann zu erwarten, dass er zum Zeitpunkt seines Eintritts in das Seminar schon psychosexuell ausgereift ist. Für mich galt das jedenfalls nicht. Die innerklerikalen Bedingungen für die psychosexuelle Reifung sind für ihn eher ungünstig. Nicht eo ipso wegen der sexuellen Enthaltsamkeit, sondern wegen der mangelnden Reflexionskultur, die unter den genannten systemischen Bedingungen nicht überrascht. Soweit drei wesentliche Unterscheidungskriterien zur Frage, wie die Dinge, über die so viel gesprochen wird, so miteinander zusammenhängen, dass man nicht so über sie spricht, dass man wieder ins Boxhorn gejagt wird und Screwtape, ich meine damit natürlich C.S. Lewis, die Screwtape-Letters, der Versucher dann hinten das Däumchen dreht und lächelt und sagt, habe ich sie wieder alle in die Falle geführt. Ich möchte noch viel kürzer einen zweiten Aspekt mit reinbringen, nämlich was bedeutet die Tatsache, dass wir in der katholischen Kirche, überhaupt in der Kirche, das Evangelium verkünden, im Wissen darum, dass wir unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen immer mit großer Wahrscheinlichkeit Menschen sitzen haben, die eben sexuellen Missbrauch erfahren haben. Also wenn wir von Opfern sprechen, sprechen wir nicht von irgendwelchen Menschen, die draußen sind. Es gibt eine ganz interessante Studie der Deutschen Bischofskonferenz zum Tag des Kinderschutzes und darin wird eine Opferinitiative zitiert. Wenn in einer Seelsorgeeinheit mit ca. 7000 Katholiken 10% zum Sonntagsgottesdienst gehen, so sind unter ihnen statistisch 84 Mitchristinnen, die zwischen 0 und 14 Jahren sexuellen Kindesmissbrauch erlebt haben. Nehmen wir die Frauen und Männer hinzu, die nach dem 14. Lebensjahr sexuelle Gewalt erlebt haben, so müssen wir damit rechnen, dass in jeder Versammlung von mehr als 4 Christen und Christinnen ein Opfer sexueller Gewalt anwesend ist. Opfer sexueller Gewalt achten meist sehr aufmerksam darauf, ob eine christliche Gemeinde sie ausgrenzt oder als zugehörig ansieht. Eine Frau schreibt, die normalen Gottesdienstbesucher schauen immer auf Problemlagen außerhalb ihrer Kreise. Ich warte darauf, dass in den Gottesdiensten zur Sprache kommt, dass Opfer von Kindesmissbrauch mitten in der Gemeinde sind. Und das verändert das Sprechen. Und zwar das Sprechen nicht nur über Kindesmissbrauch. Das ist nicht die Erwartung, dass dauernd über Kindesmissbrauch zu sprechen, sondern unser Sprechen über Gott und über Jesus und über die großen Fragen des Evangeliums. Ich nenne einfach nur ein paar Beispiele und ich glaube, dass das in einer theologischen Fakultät angemessen ist, auch als Anregung, nochmal die Theologie und das theologische Sprechen durchzuscreenen von der Perspektive der Betroffenen her, das wäre in gewisser Weise, hat glaube ich sogar die Kraft zu einer Erneuerung der Theologie auf weltkirchlicher Ebene, wenn man es ganz ernst nimmt. Eine Geschichte hatte in Deutschland sehr viele Betroffenheit ausgelöst. In der Diözese Münster machte bundesweit Schlagzeilen. Ein Pfarrer predigte über Vergebung und ermahnte die Gemeinde, man solle auch einmal den priesterlichen Missbrauchstätern vergeben. Und darauf standen mehrere Personen auf und verließen protestierend den Raum. Das gelangte in die Presse. Die protestierenden Personen wollten darauf aufmerksam machen, dass im Kirchenraum Missbrauchsopfer sitzen. Und das gehört ja tatsächlich zu der Erfahrung der Betroffenen, dass sie nicht als anwesend gesehen werden. Sie kommen nicht vor. Und sie hören natürlich den Vorwurf, Tätern nicht vergeben zu können. Vor diesem Hintergrund horchen sie dann sehr auf, wenn von Feindesliebe, von Versöhnung und Barmherzigkeit die Rede ist. Und sie neigen dann dazu, das beschreiben mir viele Betroffene, das an sich als große Worte zu hören, die einen Anspruch in sich tragen, der sie völlig überfordert. Und dann ist es eine Katastrophe, wenn da vorne der Priester steht und sagt, ihr müsst aber, sonst seid ihr schlechte Christen. Das ist ja interessant. Täter empfinden oft keine Schuld, während Opfer viele Schuldgefühle haben, mit denen sie kämpfen. Wenn eine unterkomplexe Predigt über Barmherzigkeit oder Feindesliebe oder Vergebung hinzukommt, drückt das die Betroffenen noch tiefer in ihr Dilemma hinein, dass sie ja nicht selbst verschuldet haben. Werde ich schuldig, wenn ich nicht vergeben kann? Ist für mich als betroffene Person also in der Kirche kein Platz mehr. Der böse Feind der menschlichen Seele, um es in der Sprache der Unterscheidung der Geister zu sagen, möchte die Seele niederdrücken im Schuldgefühl. Das ist sein Ziel. Er hat eine sadistische Freude dran. Und der Priester, der so predigt, macht sich zum Werkzeug. Betroffene sind aber letztlich wir alle besonders darauf angewiesen, dass das Thema der Versöhnung und Vergebung so angesprochen wird, dass es ihre Not nicht verstärkt. Ich mache mal einige Vorschläge, aber das ist ein Seminarthema. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, betet Jesu. Ich ergänze es mit dem Satz, auch im Mund Jesu, ich kann es nicht. Ist das denkbar? Vergib du, ich kann es nicht. Gewaltopfer dürfen die Täter ein Leben lang nicht mehr sehen und ihnen ein Leben lang nicht mehr die Hand reichen wollen. Sie dürfen deswegen moralisch nicht verurteilt werden. Ohnmacht sowie Grenzen des Könnens und Wollens dürfen sein. Feindesliebe wird schon praktiziert, wenn Betroffene auf Rache verzichten. Ich liebe sehr den Satz von Antoine Léris, dessen Tochter und dessen Frau in Paris von den islamistischen Attentätern ermordet worden. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel »Meinen Hass bekommt ihr nicht«. Der Anspruch auf Gerechtigkeit ist aber damit nicht aufgehoben. Gott unterscheidet zwischen Opfern und Tätern. Die Barmherzigkeit ist nicht der große Schwamm, der die Unterschiede verwischt. Die Spannung zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, die aus dieser Unterscheidung folgt, darf unauflösbar bleiben. Ich zitiere hier Augustinus, seine Barmherzigkeit ist nicht ungerecht und seine Gerechtigkeit nicht grausam. Wir denken sowieso viel zu schnell, meine ich, bei dem Thema Barmherzigkeit immer an das Verhältnis zwischen dem Sünder und dem richtenden Gott. Und Gott ist barmherzig, obwohl er verurteilen dürfte. Aber der barmherzige Samariter ist der Barmherzige, der sich das Herz rühren lässt von der Not des anderen. Da ist das Thema Schuld und Barmherzigkeit noch gar nicht drin, sondern geht es zuerst einmal um die Geste, die menschliche Geste aus dem berührten Herz von der Not des anderen. Ein zweiter großer Begriff der Theologie, Opfer. Was bedeutet dieser Begriff vor dem Hintergrund von Erfahrungen sexualisierter Gewalt als Kind und Jugendlicher, die ich in mein Leben mitnehmen muss? Opfer vermeiden den Begriff Opfer. Im deutschen Sprachraum hat sich der Begriff Betroffene eingebürgert. Auch die Betroffenen des Canisius-Kollegs bitten mich inzwischen nicht mehr von Opfern, sondern von Betroffenen zu sprechen. In therapeutischen Kontexten wird von Survivors gesprochen, also Überlebenden. Sie wollen nicht ein Leben lang auf den Opferstatus reduziert werden. Sie haben auf der einen Seite natürlich sind sie ganz klar Victim im Sinne von Gewaltopfer. Sie haben auch die Erfahrung gemacht, geopfert zu werden im Sinne von Sacrifice. Es wurde ihnen zum Beispiel verboten, ihre Geschichte zu erzählen, um den Familienfrieden zu erhalten oder das Ansehen der Gemeinde. Sozusagen, ihre Wahrheit wurde auf dem Altar des Friedens in der Familie geopfert. Also insofern sind die Victims auch Sacrifices, sie sind Geopferte. Und es wurde ein Deal mit ihnen gemacht, um sie im Schweigen zu halten. Oder sie haben sich mit sich selbst einen Deal gemacht, um überlegen zu können. Sie haben sich freiwillig geopfert für den Frieden in der Familie, indem sie sich ins Schweigen hineingegeben haben. Das sind ganz komplexe Geschichten, wie hier der Opferbegriff angemessen benutzt werden kann. Beim Todesurteil Jesu heißt es, es ist besser, dass einer für alle stirbt, als dass alle zugrunde gehen. Das ist das utilitaristische Kalkül des Kaiaphas im Hintergrund des Todesurteils gegen Jesus. Einer wird für die vielen geopfert. Und hier beginnen dann natürlich auch die christologischen Verwicklungen. Jesus wird für die Menschheit geopfert. Opfert er sich für die Menschheit? Wirklich? Und wenn ja, warum? Wer verlangt dieses Opfer? Kaiaphas? Aber der hat doch was ganz anderes als Gott im Sinn. Das sagt ja der Evangelist auch einen Satz später sofort. Was bedeutet, dass wenn Gott das wollen würde, was Kaiaphas will, wäre es dann so, dann würde sich also Kaiaphas der utilitaristischen Logik, der Gott sich der utilitaristischen Logik von Kaiaphas anschließen. Was bedeutet dann Liebe, wenn der Vater aus Liebe zur Menschheit den Sohn opfert? Liebt er dann überhaupt noch den Sohn? Manche Betroffene kennen diese verquaste Theologik von Tätern. Es kommt bei Tätern vor, die ihre sündige Tat als Akt einer größeren Liebe legitimieren, nach dem Motto, wer liebt, darf auch sündigen. Das kommt in der Tätersprache vor, übrigens auch in geistlichen Missbrauchsgemeinschaften. Deswegen dürfen dann der Priester plötzlich aus Liebe Beichtgeheimnisse brechen und Ähnliches. Betroffene sind auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Opfersprache und der Opfertheologie angewiesen. Jesus steht als Gekreuzigter, das heißt als Gewaltopfer, im Mittelpunkt der christlichen Verkündigung und der Auferstehung. Also an dieser Tatsache kommt die christliche Verkündigung natürlich nicht vorbei. Vorstelle Identifikationen des Leidens von Betroffenen mit dem Leiden Jesu sind nach meiner Meinung aus zwei Gründen sehr problematisch, aber sehr schnell zur Hand, wenn kirchliches Sprechen über Opfer beginnt. Das empfindet dann Opfer als extrem vereinnahmend. Betroffene möchten nicht, dass die Leiterfahrung Jesu ihrer Leiterfahrung übergestülpt und so vereinnahmt wird. Gar für ein Leiden mit Jesus und dass Jesus mit ihnen leidet. Dass dann auch noch dann dadurch einen heilbringenden Sinn bekommen soll. Und was Jesus betrifft, sein Kreuzestod ist ja Konsequenz seines Lebens und seiner Botschaft. Damit ist er zwar nicht schuld an der Gewalt, die ihm entgegenstreckt, an der sind natürlich die Gewalttäter schuld, aber es steckt doch in der Geschichte Jesu zugleich ein positiver Aspekt, nämlich ein Ja Jesu zu seiner Botschaft und zu seinem Leben. Und deswegen nimmt er die Konsequenz an, bis hin zu Folter und Tod. Und so wird der Tod Jesu, oder besser die Annahme der Konsequenz aus seinem Leben, ein Akt der Hingabe für das Leben. Aber er hat doch nicht sterben wollen. Das kann es doch nicht sein. Und er war auch nicht nur Opfer. Genauso wenig wie Sophie Scholl, wenn sie Flugblätter in München verteilt, natürlich darin, in Anführungsstrichen, Täterin war. Sie hat es getan. Sie steht dazu. Sie ist nicht nur Opfer. Sie ist natürlich dann Opfer, dadurch, dass sie wegen einer Tat, die keine Missetat ist, sondern eine große Tat der Menschlichkeit, hingerichtet wird. Aber daran ist sie nicht schuld. Aber trotzdem ist das etwas ganz anderes, als wenn ich als Kind in einer Vertrauens- und Liebesbeziehung sexuell missbraucht werde. Da ist kein positiver, da ist kein Ja drin, kein einziges. Das alles kann man eben nicht übertragen, was man auf Jesus überträgt, einfach auf die Opfer übertragen. Und auch die Anwendung von Matthäus 25. Ich war obdachlos und ihr habt mich weiter übertragen auf die missbrauchten Kinder, finde ich sehr schwierig, wenn man es mit den Ohren der Betroffenen hört. Ich würde noch gerne was über Macht sagen, ich würde noch gerne etwas über Familie sagen. Ich sage jetzt nur noch eine Sache und dann ist die mir gesagte Zeit auch zu Ende. Ich möchte noch etwas sagen, das ist mir sehr wichtig in den letzten Jahren geworden, aus der Erfahrung von Gesprächen mit Betroffenen, über die theologische Bedeutung des Begriffs der Nähe. Weil es geht ja um Nahbeziehungen. Beziehungen in Familien sind besonders durch körperliche und emotionale Nähe gekennzeichnet. Missbrauch geschieht in Nahverhältnissen. Das unterscheidet den Missbrauchstäter, der aus diesen Nahverhältnissen kommt, also der Onkel, der Papi, der Opa, die Mutter oder eben vom Vergewaltiger, also vom Fremden, der von außen an die Tür klopft, einbricht und vergewaltigt. Spezifisch kirchliche Näheverhältnisse sind eben Orte wie Beichtstuhl, Gelegenheiten wie seelsorgliche Gespräche, Übergangszeiten wie Geburt, Hochzeit, Krankheit, Tod, rituelle Handlungen wie die Kommunion, die Salbung, der Segen, der Friedensgruß in der Gemeinde, das sind alles Ausdrücke von Nähe und Nahorte. Die physische Nähe Gottes zum Menschen, beginnend mit dem Säugling in Bethlehem im Schoß der Mutter, ist nicht bloß ein Einstieg Gottes in die Welt, um dann später dann etwas Geistiges, theoretisch zu sagen, sondern die körperliche Nähe Gottes, sozusagen im Jesuskind oder im Menschen, ist schon ein Sagen. Gott sagt durch die Menschwerdung mehr, als man durch Worte sagen kann. Also das Ereignis ist das Evangelium, bevor es gepredigt wird. Also Gott spricht, das ist christliches Zentralbekenntnis, durch größtmögliche Nähe. Die physische Nähe des menschgewordenen Gotteswortes hört auch nicht mit Tod und Auferstehung Jesu auf. Es bleibt mehr da als nur die Botschaft und die Biografie eines prophetischen Gottessohnes, die in kanonischen Schriften festgehalten wird. Vielmehr ist nach katholischem Verständnis, jetzt zitiere ich das Zweite Vatikanische Konzil, die Kirche in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes Gottes ähnlich. Also physische Gegenwart des Gotteswortes. Die Kirche repräsentiert also gerade in ihrer sozialen Realität, in ihrer Leiblichkeit, die bleibende physische Gegenwart Christi in der Welt. Und jetzt kommt eine wichtige Erfahrung, die mir viele Betroffene berichtet haben. Und wenn es hier im Raum solche geben sollte, die sie nicht machen, will ich sie ihnen auch nicht unterstellen. Aber ich habe sie von vielen gehört. Betroffene machen in einer verunsicherten Kirche die Erfahrung, auf Abstand gehalten zu werden. Beziehungsweise, dass die Kirche ihren eigenen Möglichkeiten zur herzlichen Begegnung und Nähe selbst unter Verdacht stellt. Oft mit dem Zusatz bei Klerikern, sie stünden ja unter Generalverdacht und wollten deswegen auf Abstand gehen, um keine Anzeige an der Backe zu haben, falls sie einer Person zu nahe gekommen sein sollten. Und Betroffene sehen sich dann, jedenfalls die, die mir das berichten, in einer Beziehungsfalle in ihrem Verhältnis zur Kirche. Weil sie Opfer missbrauchter Nähe wurden, wird ihnen nun mögliche heilsame Nähe vorenthalten. Das berichten mir viele, die sich in der Kirche Erfahrungen von Nähe und von Augenhöhe wünschen. Generalverdächtigung von Nähe ist die theologische falsche Antwort auf den Missbrauch von Nähe. Kleriker, die angebliche oder tatsächliche Generalverdächtigung internalisieren, sind das Pendant zu Betroffenen, die ihre eigenen Nähebedürfnisse verdächtigen, da sie von Tätern die Botschaft mit ins Leben nehmen mussten, sie seien selbst schuld am Missbrauch, weil sie so sehr bei ihnen nach Nähe gesucht hätten. Und so kommt dann keine Beziehung mehr zustande. Und diese Schuldzuweisung ist zu entmachten, damit die legitime Sehnsucht nach Nähe, nach Augenhöhe, nach Begegnung wieder zum Zuge kommt. Es gibt ein Leben nach dem Missbrauch, weswegen ich auch den Begriff des Seelenmordes ablehne. Die Sehnsucht nach Nähe ist schließlich auch die Sehnsucht Christi. Mit großer Sehnsucht sehne ich mich danach, mit euch das Paschalamm zu essen. Mit der Missbrauchserfahrung im Rücken lassen sich die Geister dann auch besser unterscheiden. Also Unterscheidung von achtsamer Nähe von unachtsamer Nähe. Oder achtsame Distanz von unachtsamer Distanz. Nähe, die Distanz zulässt, von Nähe, die keine Distanzen erträgt. Das ist dann auch geradezu ein Programm, um angemessen von Gott zu sprechen und von Christus als dem Urbild des achtsam kommunizierenden Menschen. Ich glaube, dass hier Sprache an Grenzen stößt. Deswegen muss man im Paradox über diese Spannungseinheit von Nähe und Distanz gerade in der Rede von Gott sprechen. Also Gott intimor, in interior intimo meo, superior summo meo, Gott also mir innerlich näher als mein Innerstes und zugleich ferner und höher als mein Höchstes. Oder bei Ignatius, nicht vom Größten bezwungen werden und dennoch im Kleinsten enthalten sein, das ist göttlich. Also wirklich den Wert der christlichen Botschaft in der Inkarnation, die Nähe Gottes zum Menschen, wieder konstruktiv in den Blick nehmen nach dem Missbrauch der Nähe, ist, glaube ich, eine Schlüsselaufgabe der Verkündigung, aber in einer Weise, die die Erfahrungen mit Missbrauch der Nähe zugleich weiß als eine Erfahrung, die im Raume anwesend ist. Herzlichen Dank.